Dann möchte ich euch auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen, sowohl hier in Adelberg als auch online als auch in Aalen. Und zwar haben wir ja letzten Sonntag begonnen, dass wir etwas näher uns beschäftigen wollen mit dem Buch von Nehemia. Und ich möchte uns dazu ein paar Abschnitte lesen, die wir heute aus dem Wort Gottes etwas genauer betrachten wollen. Lasst uns deswegen aufschlagen, Nehemia, Kapitel 2. Ab Vers 9. Nehemia, Kapitel 2, ab Vers 9. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, verdross es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Und ich machte mich in der Nacht auf, ich und wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und kein Tier war bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich zog in der Nacht durchs Taltor hinaus auf die Drachenquelle zu und zum Misttor. Und ich besichtigte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen, und seine Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich, und es war kein Platz zum Durchkommen für das Tier, das unter mir war. Und ich zog in der Nacht das Tal hinauf und besichtigte die Mauer, und ich kam wieder durchs Taltor herein und kehrte zurück. Die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und den übrigen, die das Werk taten, bis dahin nichts mitgeteilt. Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Hohn sind. Und ich teilte ihnen mit, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war und auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Und dann noch ein paar Verse aus Kapitel 3. Und Eljaschib, der hohe Priester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananael. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und ihnen zur Seite baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaias. Sie versahen es mit Balken und setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes Hakots. Und ihm zur Seite besserte Meschulam aus, der Sohn Berekias, des Sohnes Meshesabels. Und ihm zur Seite besserte Zadok aus, der Sohn Banaias. Und ihm zur Seite besserten die Tekoeter aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn. Und das Tor der alten Mauer besserten aus Jojada, der Sohn Paseschachs, und Meschulam und der Sohn Besodias. Sie versahen es mit Balken und setzten seine Flügel und seine Riegel ein. So weit einmal aus dem Wort Gottes. Ja, wir haben letztes Mal Kapitel 1 und bis Kapitel 2, Vers 8 miteinander angeschaut. Und dort haben wir gesehen, wie Gott in seiner Gnade seinem Volk zur Hilfe kommt. Und er tut dies durch die Berufung eines gottesfürchtigen Leiters. Nämlich eben dieses Mannes, von dem auch das Buch seinen Namen trägt, nämlich durch die Berufung Nehemias. Und Kapitel 1 zeigt uns sozusagen, wie Gott Nehemia zum Statthalter von Jerusalem bereitet und beruft. Und in Kapitel 2, in den Versen 1 bis 8, sehen wir dann als zweites, wie Gott den Weg Nehemias bereitet, wie Gott die Umstände und alles so lenkt, dass Nehemia von Susan, das ja im heutigen Iran an der Grenze zum Irak liegt, tatsächlich auch nach Jerusalem kommt. Und wir haben in diesen Kapiteln, in diesem Abschnitt uns vor allem auch mit zwei Personen beschäftigt, nämlich Nehemia. Nehemia war geprägt durch eine tiefe Gottesfurcht. Er war ergriffen von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und in seinem Gebet rechtfertigt er letztendlich auch Gott, Gottes Handeln mit dem Volk. Und weil er diese Sichtweise für Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit hatte, hatte er auch gleichzeitig ein tiefes Empfinden für den Zustand und den Verfall des Volkes. Und dann kommt aber etwas Wichtiges. Wenn man auf das Zustand des Volkes Gottes blickt, dann besteht ja die große Gefahr, dass man entmutigt wird. Aber Nehemia hat gleichzeitig neben dem, dass er die Situation, die Umstände, den Zustand des Volkes klar einschätzen konnte, hat er trotz allem Niedergang, allem Negativen, allem dem, was ihn betrübt, traurig gemacht hat, all dem, was einem zum Verzweifeln bringen könnte, hat er unbedingt an der Treue Gottes festgehalten. Und das hat ihn dann ins Gebet getrieben. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, und das haben wir ja letztes Mal auch ausführlich betrachtet, in Kapitel 1, dieses Gebet Nehemias. Die zweite Person, die uns aber in diesem Abschnitt, in diesem Kapitel groß vor unseren Augen und Herzen stehen sollte, das ist Gott selber. Wir haben gesehen, wie Gott zuerst das Herz des Nehemias bewegt hat, durch den Bericht seines Bruders, der zurückgekommen war aus Jerusalem und der ihm Bericht gegeben hat über den Zustand der Stadt, über den Zustand des Volkes. Aber wir sehen dann vor allem in Kapitel 2, in den Versen 1 bis 8, wie Gott das Herz des Königs, des damaligen Herrscher des persischen Weltreiches, so bewegt, dass es dazu dient, dass Gottes Pläne und Absichten erfüllt werden. So gibt dieser König, dieser Weltherrscher, er gibt Nehemia die Erlaubnis vom persischen Hof, für eine bestimmte Zeit abwesend zu sein und nach Jerusalem zu reisen. Und er lässt Nehemia auch gleichzeitig alle benötigte Unterstützung für den Bau der Mauer in Jerusalem zukommen. Und so zeigt uns dieser Abschnitt vor allem Gott als der souveräne Herrscher, als der Gott des Himmels, der vom Himmel aus auf diese Erde regiert und seine Absichten verwirklicht, und dieser Gott, der gleichzeitig sich erweist als der Hörer des Gebets. Denn wir finden in diesem Abschnitt zwei Gebete Nehemias, und wir sehen, wie Gott auf wunderbare Weise, auf unerwartete Weise, zu seinem Zeitpunkt gemäß seiner Weisheit diese Gebete erhört. William Kelly hat in seiner Betrachtung über Nehemia das folgendermaßen kommentiert, und ich denke, das fasst ganz gut zusammen. Es ist Gott, dem die Ehre und der Ruhm gebührt und der doch von dem Glauben eines Menschen Gebrauch macht. Und das ist dieses Wunderbare, was gerade Gottes Größe auch zeigt. Gott gebührt allem Ruhm, allem Ehre. Er lenkt und leitet die Umstände und er gebraucht mit dazu den Glauben eines Mannes, der ihm treu und in Gottes Furcht ergeben ist. Und Nehemia fasst das Ganze dann zusammen in Vers 8 am Ende. Da heißt es, und der König gab es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Dann sehen wir in Vers 9, Nehemia kommt in Jerusalem an. Und es ist interessant, es wird uns hier nur die Tatsache mitgeteilt, wir halten keine weiteren Informationen oder Details über diese mehrwöchige Reise von Susan nach Jerusalem. Aber interessant ist, was uns dann als nächstes mitgeteilt wird, sobald er ankommt, da heißt es, und als Sanballat, der Horonit und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, verdroß es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Gottes zu suchen. Nehemia kommt an und wir finden hier ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht wie ein roter Faden. Überall dort, wo Menschen sich aufmachen, das Wohl des Volkes Gottes zu suchen, kommt sofort Widerstand, kommt sofort Feindschaft. Und das ist ein Grundsatz letztendlich seit dem Sündenfall. Als Gericht über die Schlange in 1. Mose 3, Vers 15 hat ja Gott verfügt, dass er Feindschaft setzen wird zwischen der Schlange und der Frau und zwischen den Nachkommen der Schlange und den Nachkommen der Frau. Und dann wird letztendlich ein besonderer Nachkomme der Frau, wird dann letztendlich der Schlange den Kopf zermalmen und wird dies unter großen Leiden und Schmerzen tun. Aber es ist von Anfang an so, dass die Nachkommen des Teufels, die Nachkommen des Satans sich in Feindschaft befinden zu den Nachkommen der Frau, zu denjenigen, die die Verheißung haben, die Träger der Verheißung sind. Auch Paulus formuliert dieses Prinzip in Galater 4, Vers 29. Da sagt er aber so wie damals, und zwar zur Zeit Ismael und Isaaks, der nach dem Fleisch geborenen, den nach dem Geist geborenen verfolgt, so auch jetzt. Also es war schon zu Zeiten Abrahams so und hat sich bis heute, zur Zeit des Apostel Paulus und auch bis in unsere Zeit, nichts geändert. Der nach dem Fleisch Geborene wird immer Widerstand leisten, wird immer den verfolgen, der nach dem Geist geboren ist, der Träger der Verheißungen Gottes ist. Auf dieses Thema will ich jetzt aber nicht näher eingehen, kommt ja auch am Ende von Kapitel 2 noch einmal vor, denn dieses Thema Feindschaft und Überwinden von Widerstand, Feindschaft, Nachstellungen, Verleumdungen, das wird das große Thema dann, so Gott will, und wir leben von der nächsten Predigt vom Felix. Sondern auf was ich jetzt euer Augenmerk lenken möchte, ist die Verse 11 und 12. Nehemia kommt in Jerusalem an und dann stürzt er sich nicht sofort in die Arbeit, sondern erst nach 3 Tagen. Und Nehemia fällt hier auf durch ein sehr kluges, sehr umsichtiges Verhandeln. Was ist nämlich das Erste, was er macht? Er verschafft sich zunächst einmal einen genauen Überblick über die Situation. Er kennt sie ja bisher nur vom Hören sagen. Jetzt verschafft er sich persönlich einen Überblick über den Zustand der Stadt Jerusalem und vor allem der Mauer. Und ich denke, das ist eine wichtige Lektion. Wie viel Schaden ist gerade auch in Gemeindedingen passiert durch ein vorschnelles Handeln, durch ein Handeln in Unkenntnis. Und Nehemia, er macht sich, wie gesagt, in der Nacht auf. Ich habe es mal versucht, hier darzustellen. Vom Taltor aus, im Westen. Also auf jeden Fall vom Taltor aus reitet er mit seinem Pferd runter zum Mischtor, ganz im Süden, bis zum Quellentor. Und im Quellentor ist er dann offensichtlich auf einen Schutthaufen getroffen, den er dann mit seinem Pferd nicht mehr passieren konnte und ging dann wieder zurück und durch das Taltor dann in die Stadt hinein. Was wir hier aber aus diesem Abschnitt noch lernen können, sind 2 Seiten, die jeder Diener aus seinem Dienst kennt. Und zwar heißt es ja hier, dass Vers 12, Gott ihm etwas in das Herz gegeben hat und dass er keinem Menschen etwas darüber gesagt hat. Und das ist die erste Seite und die möchte ich nennen die persönliche Seite, der persönliche verborgene Umgang, der Umgang im stillen Kämmerlein, der Glaubensumgang mit Gott. Die Seite der persönlichen Führung. Jeder Diener ist von seinem Herrn abhängig und zunächst einmal seinem Herrn verantwortlich. Und das kommt daher, weil, wie es hier in Vers 12 heißt, sein Gott ihm es ins Herz gegeben hat. Dann kommt aber eine zweite Seite und die ist genauso wichtig und es muss beides immer in einem guten Gleichgewicht stehen, wenn jemand wirklich ein geistlicher Diener ist. Und die zweite Seite ist dann in Vers 17. Nehemia bleibt nicht ein Einzelkämpfer, sondern Nehemia ist völlig klar, er kann dieses Werk niemals ausführen und schon gar nicht erfolgreich beenden als Einzelkämpfer. Und deswegen sucht er die Obersten seines Volkes auf und er versucht sie zu ermutigen, zu motivieren, für Gott in dieser Arbeit zu helfen. Und er tut dazu drei Dinge. Erstens, das findet man in Vers 17 und 18, er macht das Gleiche wie in seinem Gebet in Kapitel 1. Er identifiziert sich, macht sich eins mit dem Zustand, mit der Not des Volkes. Er sagt nicht, ihr seid in Schande und ihr, sondern er sagt, wir. Jerusalem liegt wüst, seine Tore sind verbrannt. Ihr seht das Unglück, in dem nicht ihr seid, sondern in dem wir sind. Und es zeigt uns echte Demut. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass sein höchstes Anliegen, sein Motiv zu handeln, zu arbeiten, die Ehre Gottes ist. Das sagt dann Vers 17b, warum sollen die Mauern Jerusalems aufgebaut werden? Damit wir nicht länger zum Hohn oder Menge übersetzt zum Gespött sind. Also von Nehemia war das unerträglich, dass aufgrund des Zustandes die Feinde, die umliegenden Menschen, die Samariter und sonstige Leute, dass sie über das Volk Gottes, über die Stadt Gottes und damit auch über den Gott, der dahinter steht, dass sie über ihn höhnten, dass sie das Ganze zum Gespött machten. Und deswegen war sein höchstes Anliegen, Gott soll wieder die Ehre bekommen. Und dazu ist es notwendig, dass die Stadtmauer aufgebaut werden muss. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz und womit man Menschen wirklich auch motivieren kann, wenn andere Menschen erkennen, dass man sozusagen das Herz am rechten Fleck hat. Wenn sie erkennen, hier ist jemand, dem geht es nicht um sich. Dem geht es nicht darum, sich einen Namen zu machen, dass er gut darstellt, dass ihm das Lob zufällt, sondern hier geht es jemand, der hat wirklich nur das eine Ziel. Er möchte Gott wirklich verherrlichen. Und er setzt alles dafür ein, dass Gott die Ehre bekommt. Und das Dritte, was er dann macht, er gibt Zeugnis von Gottes Handeln. Er gibt Zeugnis von Gottes Macht. Ja, er teilt ihnen mit, wie die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war und wie Gott all die Umstände gelenkt hat, dass es dazu gekommen ist, dass Nehemia überhaupt hier ist. Also er erzählt nicht von sich, er erzählt nicht, was er von toller Kerl ist, von genialer Führer, welche Weisheit und wie er es geschafft hat, den König zu überzeugen, dass er ihn schickt, sondern er erzählt von Gottes Handeln. Und das ist das, wie wir andere auch motivieren können, ist, indem wir ihnen Gott groß machen. Und das heißt ja dann als Ergebnis in Vers 18, und sie stärken ihre Hände zum Guten. Da kommt dann wirkliche Stärke, wirkliche Kraft her für den Dienst, für die Arbeit des Volkes Gottes. Wenn wir Gott groß machen, wenn wir zeigen, wie mächtig Gott ist, wie wunderbar voller Weisheit er handelt, Gebet erhört, das stärkt dann wirklich die Herzen und ermutigt zum Dienst, zum Arbeiten. Und wie gesagt, diese zwei Seiten gehören in einer guten Ausgewogenheit für jeden Diener, der klar geistlich steht, zusammen. Auf der einen Seite die Seite, die verborgene Seite der persönlichen Führung, dass er zunächst mal nicht Menschen, sondern Gott verantwortlich ist. Aber auf der anderen Seite, dass er immer auch die Zusammenarbeit mit anderen Gläubigen, mit anderen Kindern Gottes suchen wird. Übrigens interessant, wir finden das gleiche Prinzip auch im Galaterbrief. In Kapitel 1, da berichtet Paulus, wie Gott ihn errettet hat, wie Gott ihn berufen hat, das Evangelium zu verkündigen, und sagt er, dann bin ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate gezogen. Also ich habe mich nicht zuerst mit den Aposteln in Jerusalem zusammengesetzt und es ihnen vorgelegt und quasi nach dem Motto, ja, was denkt ihr, soll ich nicht, sondern er war gehorsam gegenüber dem, wozu Gott ihn berufen hat. Aber Paulus blieb dann auch kein Einzelkämpfer, er ist dann sogar später nach Jerusalem gereist und hat dort den führenden Aposteln seine Botschaft vorgelegt, dass sie es prüfen konnten. Ja, und hier haben wir auch diese beiden Seiten sehr schön. Auf der einen Seite die Verantwortung des Paulus und sein Gehorsam, seine Hingabe an den, der ihn zu seinem Dienst berufen hat. Deswegen geht er nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Aber auf der anderen Seite bindet er sich genauso in die Arbeit ein. Er arbeitet mit den anderen Aposteln zusammen, ist sogar bereit, sich vor ihnen zu verantworten für seinen Dienst und für das, was er verkündigt. So, und dann kommen wir zu Kapitel 3. Aber bevor wir zu Kapitel 3 kommen, müssen wir uns zuerst eine Frage stellen. Warum war dieses Bauen der Mauer so wichtig? Es wird ja hier gesagt, warum bedeuten die Mauerruinen Gespott, Hohn für das Volk Gottes? Und warum war es so wichtig? Warum war das das dritte große Bauwerk nach dem Altar, nach dem Brandopferaltar, nach dem Tempel? Das Gottes Anliegen war, dass diese Mauern Jerusalems gebaut werden. Dazu zunächst etwas, was war eigentlich die Bedeutung der Stadt Jerusalem? Jerusalem war die von Gott erwählte Stadt, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wollte. Das lesen wir an verschiedenen Stellen, ganz besonders zum Beispiel Psalm 132, der Ort seiner Wohnstätte und Ruhe. Auch in 1. Chroniker 23, Vers 25 heißt es, Gott wohnt in Jerusalem. Jerusalem war der Ort, wo der Tempel stand, das Haus Gottes. Und damit der Ort, den Gott erwählt hatte, dass er dort angebetet werden sollte. Jerusalem war das Zentrum der Gottesverehrung, das Zentrum des Gottesdienstes des Volkes Israels, des Volkes Gottes im Alten Bund. Aber Hesekiel Kapitel 5, Vers 5 sagt uns sogar, dass Jerusalem der geografische Mittelpunkt der ganzen Welt ist. Jerusalem ist das Zentrum der Heilsgeschichte Gottes auf dieser Erde. In Nehemia 11 und an weiteren Stellen im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wird Jerusalem genannt die heilige Stadt. Das heißt, Gott hat diese Stadt von allen anderen Städten für seine besondere Absichten ausgesondert. Und weitere Namen für Jerusalem sind Stadt Gottes, Stadt unseres Gottes, Stadt des Herrn oder auch in Matthäus 5, Vers 35 die Stadt des großen Königs. Psalm 87 sagt uns, Jerusalem ist Gottes Gründung, Also die Stadt, auch wenn von Menschen gebaut, sie geht letztendlich auf Gottes Plan, auf Gottes Ratschlüsse zurück. Es war sein Plan, sozusagen seine Idee, dass Jerusalem gebaut werden sollte und dass Jerusalem in der Heilsgeschichte diesen zentralen Platz bekommen sollte. Und Psalm 87 sagt uns auch noch, Jerusalem ist der Gegenstand seiner Liebe. Mehr als alle anderen Städte auf dieser Welt liebt Gott Zion, liebt Gott die Tore Zions. Und in einem Psalm, der in besonderer Weise die Bedeutung Jerusalems behandelt, im Psalm 122, Vers 3, da wird uns aber schon gesagt, Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich geschlossene Stadt. Das heißt, es war ein Teil dessen, was diese Herrlichkeit dieser Stadt ausmachen sollte, dass es eine fest in sich geschlossene Stadt sein sollte. Und das war jetzt natürlich zur Zeit Nehemias eben nicht der Fall. Da war es vor allem die Stadtmauer eben ein Trümmerhaufen. Was ist die Bedeutung einer Mauer? Eine Mauer bedeutet auf der einen Seite Schutz. Ohne Mauer war damals jede Stadt schutzlos, wehrlos und damit hilflos. Psalm 80 spricht dann zum Beispiel in dem Bild davon, dass eine Mauer ohne Stadt, die konnte man rupfen wie ein Vieh, das man geschlachtet hat. Aber eine Mauer hatte auch noch eine zweite Bedeutung, die lest man in Hesekiel Kapitel 42, Vers 20. Eine Mauer war auch etwas, das scheidet. Und zwar wird uns erklärt in Hesekiel 42, Vers 20, dass die Mauer dazu da war, zu scheiden zwischen heilig und unheilig. Eine Mauer scheidet zwischen dem, was in der Stadt ist und dem, was außerhalb der Stadt ist. Und so scheidet die Mauer zwischen dem Volk Gottes und den Feinden Gottes. Und die Tore, die dienten einem zweifachen Zweck. Ein Tor bedeutet einmal Zugang. Durch das Tor komme ich in eine Stadt hinein. Und so betont die Bibel immer wieder, dass die Gerechten, die, die Gott anbeten wollten, die, die Gott dienen wollten, die sollten durch die Tore Jerusalems in die Stadt kommen, um Gott anzubeten. Zum Beispiel Jesaja 26, Vers 2 oder Psalm 122, Vers 2. Auf der anderen Seite bedeuten die Tore aber auch, dass etwas hinausgetan werden kann. Und das lesen wir in 2. Chroniker 23, Vers 19. Tore sollen verhindern, dass niemand, der unrein ist, in die Stadt hineinkommt oder wenn sich Unreines in der Stadt bereits schon befunden hat, dass es wieder aus der Stadt hinauskam. Und so gibt es noch zwei Stellen, die uns etwas über die Bedeutung der Tore zeigen. Jesaja 26, Vers 1. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine starke Stadt. Rettung setzt er zu Mauern und zum Bollwerk. In Sacharja 2, Vers 9 lesen wir, dass Gott selber eine feurige Mauer um die Stadt bilden wird. Aber hier ein interessanter Gedanke. Gottes Rettung ist wie eine Mauer. Und da sehen wir, dass diese Mauern aus Stein, die man anfassen konnte, letztendlich auf etwas Geistliches bereits im Alten Testament schon hinweisen. Und dann nochmal eine Stelle über im Propheten Jesaja, Kapitel 60, Vers 18. Du wirst deine Mauern Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Das heißt, die Tore haben ganz besonders auch mit der Ehre, mit der Herrlichkeit, mit der Pracht einer Stadt zu tun. Und das wird uns ja dann besonders deutlich vor Augen geführt in Offenbarung 21 im neuen Jerusalem, wo die Mauern und auch gerade die Tore ein ganz wesentlicher Bestandteil sind um die Herrlichkeit dieser Stadt und dass diese Stadt die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, reflektiert, das besonders zum Ausdruck bringen. Und ich denke, jetzt wird uns klarer, warum die Tore so wichtig waren und warum diese Ruinen, diese Steinhäufen, warum die Schande für das Volk Gottes und gleichzeitig Schande über den Gott, dessen Name mit dieser Stadt verbunden war, brachte. Denn was für ein Bild lieferten die den Feinden Gottes in Bezug auf Gott? Dieser Gott ist nicht in der Lage, seine Stadt zu verteidigen. Dieser Gott ist offensichtlich nicht in der Lage, seine Stadt als etwas Herrliches und Prächtiges darzustellen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie können wir das aber auf uns heute anwenden? Wir haben es ja nicht mehr mit Mauern aus Stein zu tun und ich glaube, dass keiner von euch in seinem Garten eine große Steinmauer baut und da irgendwie einen geistlichen Vorgang damit verbindet. Nun, die Anwendung ist folgende. Ich denke, wir sehen, dass die irdische Stadt Jerusalem schon auf eine höhere geistliche Wahrheit hinweist, nämlich auf das himmlische Jerusalem. Und im Buch der Offenbarung sehen wir, dass es eine Stadt sein wird, die der Wohnort Gottes und der Ort der dauerhaften Gemeinschaft der Erlösten sein wird. Und all das, was Jerusalem damals und auch in der Zukunft das himmlische Jerusalem in der Vollendung bedeuten wird, das findet heute seine geistliche Verwirklichung, bitte achtet genau drauf, seine geistliche Verwirklichung, nicht seine geistliche Vollendung in der Gemeinde. Was bedeutet dann aber diese Mauer aus Stein? Wir haben gesehen, sie steht in Verbindung mit Rettung, sie steht in Verbindung mit einer Scheidung. Und dazu möchte ich uns zwei Stellen aus dem 1. Petrusbrief lesen, um das etwas deutlich zu machen, was die Mauer geistlich heute bedeutet. Schlagt einmal mit mir auf als erstes 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und hier sehen wir, dass die Bibel klar lehrt, dass durch die Errettung, dass durch Gottes Berufung es zu einer Scheidung kommt. Nämlich vorher waren die Gläubigen Finsternis. Finsternis war ihr Wesen, Finsternis war ihr Lebensbereich und Finsternis nach Kolosser 1, Vers 14 war auch das Reich, zu dem sie gehörten und innerhalb von dem sie wandeln. Aber Gottes Errettung bringt hier eine Scheidung, eine Veränderung, bringt uns in eine neue Stellung. Durch die Errettung gehören wir jetzt zum Licht. Wir wandeln im Licht, 1. Johannesbrief, Epheserbrief. Wir gehören in das Reich des Sohnes seiner Liebe, Kolosserbrief, Kapitel 1. Wir sind zum Licht berufen. Und so ist letztendlich die Errettung wie eine Art geistliche Mauer, die eine Scheidung macht zwischen dem, was vorher war und zwischen dem, was jetzt unsere neue Stellung ist, der neue Bereich, in dem wir leben sollen, wodurch unser, wir werden das an einer anderen Stelle gleich noch sehen, unser neuer Lebenswandel gekennzeichnet sein soll. Und das Ganze dient dazu, dass wir die Tugenden Gottes verkündigen. Das heißt, an den Gläubigen soll sozusagen Gottes Ruhm gesehen werden. An uns Gläubigen sollen die Menschen Gottes Vortrefflichkeit, Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit, das, was diesen Gott, der von der Finsternis zum Licht errettet, was diesen Gott so auszeichnet, so anbetungswürdig, so besonders macht, sehen. Und ich denke, wir müssen uns wirklich darunter beugen, wenn manchmal die Aussage kommt, würden die Gläubigen doch nur erlöster leben. Welches Bild geben wir von unserem Gott ab? Von diesem Gott, der uns errettet hat aus der Finsternis und uns berufen hat zu seinem Licht. Und sozusagen die geistliche Mauer ist all das, die Mauer geistlich gesehen in der Anwendung, all das, wo wir dem entsprechen, wo wir das ausleben, was es wirklich bedeutet, von der Finsternis zum Licht errettet zu sein. Ich möchte es an der zweiten Stelle noch deutlich machen, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 14 bis 16, da heißt es, als Kinder des Gehorsams, bildet euch nicht nach den vorherigen Begierden in eurer Unwissenheit, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandeln. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werks, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Und dann kommt er auf das Erlösungswerk zu sprechen. Das heißt, geistlich seine Mauer zu bauen, bedeutet all das zu tun, dass wir dem entsprechen, dass wir zur Heiligkeit berufen sind. Ganz praktisch in unserem täglichen Lebenswandel, zum Beispiel Sprüche 25, Vers 28, benutzt auch die Mauer als ein Bild auf das tägliche Leben eines Menschen. Das heißt, alles das in meinem Leben, was dazu dient, dass ich dieser Stellung, dass ich geheiligt bin und dass ich heilig sein soll, weil mein Gott und Vater heilig ist, alles, was dem in meinem Handeln, in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Tun und Lassen entspricht, dadurch baue ich in geistlicher Weise sozusagen diese Mauer auf. Und dann ist die große Frage, was lasse ich in mein Leben rein, was lasse ich in mein Denken, in mein Herz rein, was lasse ich raus? Und wie gesagt, die Grundlage von dem allem ist dann ab Vers 18, ist das Erlösungswerk des Herrn Jesus, ist die Gnade Gottes. Heiligkeit kommt nicht aus uns selber. Und können wir auch nie produzieren, sondern die Grundlage jeglicher Heiligung ist immer die Gnade Gottes. Zunächst einmal das vollbrachte Erlösungswerk, das vollkommene Opfer des Herrn Jesus, und die wirksame Gnade Gottes, die uns zur Heiligkeit dann erzieht, lehrt und sie in uns bewirkt. Und das heißt, diese Mauer hat geistlich zu tun mit unserem persönlichen Leben, aber auch mit unserem Leben als in der Gemeinde. Wie gehen wir in der Gemeinde mit Sünde um? Haben wir einen Schutz gegen reißende Wölfe, die von außen eindringen? Und überall, wenn wir daran arbeiten, gegen diese Dinge vorgehen, mit diesen Dingen handeln, dann bauen wir sozusagen im geistlichen Sinne eine Mauer auf, indem wir das verwirklichen, ganz praktisch verwirklichen, was Gott durch seine Gnade in der Errettung gewirkt hat. So, und mit dieser Bedeutung können wir jetzt ins dritte Kapitel hineingehen. Tja, Kapitel 3. Ihr kämpft euch morgens noch halb schlafend aus dem Bett raus, macht stille Zeit und ihr kommt an Nehemia, Kapitel 3. Namen, unaussprechliche Namen und ihr denkt, oh, ist das ermüdend. Was macht man mit so einem Abschnitt? Ich kann euch einen Tipp geben, fangt einfach zunächst einmal an zu beobachten. Ich habe mal Folgendes gemacht, versucht. Ich habe mal versucht, die ganzen Namen aufzuschreiben, auch wo sie arbeiten, aber bitte jetzt nicht mich auf den Meter festlegen. Ja, die Karten sind teilweise ein bisschen ungenau, das war dann gar nicht so einfach. Und aufzuschreiben, was für Zusatzinformationen gegeben werden. Und dann, wenn man das mal so in der Gesamtheit hat, dann erkennt man auf einmal, oh, da gibt es ja bestimmte Besonderheiten. Das Kapitel ist relativ einfach gegliedert. Es beginnt im Norden mit dem Schaftor und dann entgegen dem Uhrzeigersinn wird sozusagen eine Rundreise um die Stadtmauer Jerusalems gemacht, bis man dann wieder am Schaftor rauskommt. So, und was fällt auf? Es sind zum Beispiel Menschen mit völlig unterschiedlichen Berufen dann beteiligt. Wir haben Priester, Hohepriester, wir haben einen Goldschmied, wir haben einen Salbenmischer, heute würde man sagen Apotheker. Wir haben Leute, die Regierungsverantwortung haben, wie so eine Art Provinzbürgermeister waren. Ja? Wir haben aber auch Goldschmiede und Händler. Das heißt, Menschen aus allen möglichen sozialen Schichten, Gesellschaftsschichten, Berufsgruppen waren an diesem Bau beteiligt. Wir finden sogar Männer und Frauen. Von Hanunan heißt es extra, dass seine Töchter am Bau beteiligt waren. Das sind alles so Beobachtungen, die wir einmal zur Kenntnis nehmen. Aber jetzt fragen wir uns wirklich, ja, was beabsichtigt Gott, indem er eine solche Liste anfertigen lässt? Bei einigen betont er noch extra den Eifer. Bei einem wird zum Beispiel betont, dass er ein großes Mauerstück von 1000 Ellen bearbeitet hat. Es wird aber auch von solchen betont, in Vers 5, die nicht bereit waren, ihren Nacken für den Dienst des Herrn zu beugen. Ich stelle euch eine andere Frage. Wer von euch kennt einen Arbeiter von der chinesischen Mauer? Wer kennt jemand, der an der chinesischen Mauer mitgearbeitet hat? Die ist übrigens zwischen dem 7. und 4. Jahrhundert gebaut worden, in der Zwischenzeit natürlich zigmal renoviert und restauriert worden. Aber zumindest passt es einigermaßen die Zeit, in der Nehemia ebenfalls gearbeitet hat, auch hinein. Und ich nehme euer Kopfschütteln an, dass wahrscheinlich keiner von euch einen Arbeiter, einen Bauarbeiter an der chinesischen Mauer mit Namen kennt. Warum? Die sind in Vergessenheit geraten, weil sie uns nicht in einem Verzeichnis oder sonst was vorliegen. Aber die Arbeiter an der Stadtmauer Jerusalems, und wenn jetzt die Stadtmauer Jerusalems mit der Mauer in China vergleicht, ist es ja ein kümmerlich bescheidenes Bauwerk. Aber die Arbeiter an der Mauer Jerusalems, die sind uns seit Jahrhunderten mit Namen bekannt. Warum? Weil es Gott ein Verzeichnis hat anfertigen lassen, weil Gott es wichtig war, dass diese Namen bekannt bleiben. Und dass so diese Männer und Frauen und wer da alles mitgearbeitet hat, dass sie letztendlich ausgezeichnet werden, dass sie eine Art Denkmal bekommen, dass man an sie denkt, wenn man das liest. Und übrigens, so ist es doch auch besonders in den Briefschlüssen des Apostel Paulus. Über die lesen wir immer sehr schnell hinweg. Aber zum Beispiel Römer 16, Vers 12. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Gott lässt Namen aufschreiben und zeichnet hier drei Frauen aus, habe ich bewusst ausgewählt, drei Frauen, ja, dass man auch sieht, wie wichtig und wertvoll der Dienst von Schwestern für Gott ist. Und Jahrhunderte hindurch, jeder Bibelleser, der den Römerbrief liest, der die Auswirkungen der Gnade Gottes und des Evangeliums liest, denkt an diese drei Frauen zum Beispiel. Und sieht, wie das Evangelium, wie die Gnade Gottes sie befähigt hat, für den Herrn zu arbeiten. Und die eine hat sogar viel gearbeitet. Es war im Geist Gottes wichtig, das extra ihren Fleiß, ihre Hingabe, ihre Treue zu betonen. Deswegen möchte ich mit euch drei allgemeine Prinzipien ableiten, die wir hier aus Nehemia 3 lernen und für den Dienst für Gott anwenden können. Das erste Prinzip ist, alle Erlösten sind durch Gottes Gnade berufen und befähigt zu dienen. Wie gesagt, das kann man daran herleiten, dass aus allen möglichen Gesellschaftsschichten und von auch Geschlecht, Mann, Frau, aus allen Kategorien, Gruppen von Menschen haben Menschen mitgearbeitet. Es waren nicht nur die Priester, es waren nicht nur solche, die vielleicht eine Zimmermannsausbildung haben, und es waren auch nicht nur Männer. Und das Erste, was uns da bewusst sein muss, weil der Mensch ein Geschöpf ist, ist er sowieso darauf ausgerichtet, einem Höheren zu dienen. Und ob es der Mensch sich bewusst ist oder nicht, der Sünder sich bewusst ist oder nicht, auch wir haben in der Vergangenheit bereits schon einem Höheren als dem Menschen gedient. Galater 4, Vers 8 sagt, toten Götzen. Titus 3, Vers 3, der Sünder dient mancherlei Begierden und Lüsten. Das ist das, was das Leben, der Dienst eines ungläubigen Menschen ausmacht. Er dient der Sünde und er dient toten Götzen, solchen, die nicht Götter sind. Aber dann greift Gott in seiner Gnade ein. Es kommt zur Bekehrung. In 1. Thessalonik 1, Vers 9 nennt uns das Kennzeichen einer echten Bekehrung. Eine echte Bekehrung ist gekennzeichnet durch eine Abkehr und durch eine Hinwendung. Nämlich eine Hinwendung an den lebendigen Gott, um diesem Gott zu dienen. Dann Hebräer 9, Vers 14 zeigt uns das Erlösungswerk des dreieinen Gottes. Wir lesen hier das Werk des Sohnes, das Werk des Vaters oder der Anteil des Heiligen Geistes am Opfer unseres Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Und dieses Werk dient dazu, um Menschen zu reinigen von dem toten Gewissen, damit sie Gott dienen können. Der Hebräerbrief sieht ja den Menschen speziell unter dem Gesetz, unter der alten Ordnung. Und da sagt er, hat der Mensch ein totes Gewissen. Warum? Weil die ganzen Opfer und alles, was er darbringt, ja ihn letztendlich nur daran erinnert, dass er Sünder ist, aber niemals sein Gewissen zur Ruhe bringen kann, dass er von Gott völlig angenommen ist. Und dann ist eben die große Gefahr, dass der ganze Dienst in Richtung Gesetzlichkeit geht und das heißt, dass man meint, durch das, dass man Gott dient, sich vor Gott angenehm machen könnte. Wo sozusagen der Dienst dann letztendlich dem eigenen Wohlergehen vor Gott dient. Aber durch das vollkommene Werk des dreieinigen Gottes sind wir gereinigt vom toten Gewissen, weil jetzt ist unser Gewissen durch dieses vollkommene Erlösungswerk zur Ruhe gekommen. Und jetzt diene ich nicht mehr, weil ich vor Gott etwas erreichen möchte, sondern weil Gott alles für mich getan hat, aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm. Und es verändert die Motivation und die Sichtweise in Bezug auf Dienst völlig. Und dann Hebräer 12, Vers 28, ein ganz, ganz wichtiger Vers. Lasst uns den kurz aufschlagen, Hebräer 12, Vers 28. Da heißt es, deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, Lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Das heißt, durch die Gnade Gottes ist ein Erlöser jetzt fähig, nicht nur Gott zu dienen, sondern ihm sogar wohlgefällig zu dienen. In der richtigen Herzenshaltung, mit Gottesfurcht, Ehrfurcht oder frommer Scheu, wie es Menge übersetzt. Und dann die Stelle 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das heißt, jeder Gläubige hat mindestens eine Gnadengabe von Gott empfangen. Und für Gnadengabe steht im Griechischen das Wort Charisma. Und Charisma setzt sich aus zwei Dingen zusammen. Charis, das ist das Gnadengeschenk, die Gnade, und der Endung ma, ma. Und die Endung ma zeigt immer die Auswirkung einer Sache. Das heißt, eine Gnadengabe ist letztendlich die Auswirkung, wie sich die Gnade im Leben eines Menschen ganz praktisch auswirkt. Sie befähigt nämlich einen Menschen dazu, anderen, Gott und den Mitgeschwistern und Menschen zu dienen. Und wir sollen das tun als gute Verwalter, das heißt als solche, die einmal Gott auch dafür Rechenschaft geben müssen. Und von Verwaltern sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, von einem Verwalter fordert man Treue. Das heißt, jeder Gläubige hat auch die Fähigkeit dazu bekommen, in dem zu dienen, wozu Gott möchte, dass er ihm dient. Oder frei nach Augustinus, Gott gibt, was er fordert, nämlich seine Gnade, und er fordert, was er gibt, das ist dann die Verantwortung des Menschen. Aber es kann keiner sagen, ja, ich kann doch nichts. Ja, der bescheidene Schwabe, ich kann doch nichts. Wofür will Gott mich schon gebrauchen? Ich kann weder predigen, ich kann weder, was weiß ich. Nein. Gott gibt durch seine Gnade, bringt er den Gläubigen dazu, dass er ihm dient. Und durch seine Gnade befähigt Gott den Gläubigen auch, dass er ihm darin dienen kann, was Gottes Wille für ihn ist. Das zweite Prinzip, das wir hier lernen können, Gott belohnt den Dienst für ihn. Dazu ein Zitat von Dennett, er schreibt, der Wert, den Gott dem zumisst, kann darin gesehen werden, dass er die Aufzeichnung und Bewahrung für die Namen derer sorgte, die an diesem Werk mitgearbeitet hatten. Und hierzu auch eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 10, ein Grundsatz. Da ermutigt der Schreiber diese Hebräer, die in schweren Umständen waren, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Also es ist Teil von Gottes Gerechtigkeit, dass er den Werken der Seinen gedenkt. Und selbst wenn wir etwas tun, das Menschen überhaupt nicht sehen, nicht anerkennen, gar nichts, darf uns das trotzdem ermutigen. Gott gedenkt unserer Werke. Gott weiß darum, er hat ein Auge darauf gerichtet und das wird in diesem Kapitel 3 aus Nehemia so besonders deutlich. Selbst kleinste Details, wenn er es durchlässt, lässt er hier vermerken. Dann 1. Korinther 3, Verse 6 bis 15 zeigt uns ja der Preisrichterstuhl Christi. Und da ist ein ganz klarer Grundsatz, jeder wird Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Und das ist ja auch das Interessante, Gottes Gnade befähigt uns, für ihn zu arbeiten, ihm zu dienen. Gottes Gnade wirkt den Dienst durch uns und dann belohnt uns Gott sogar noch dafür, für das, was er eigentlich selber wirkt. Was für ein wunderbarer Gott haben wir doch. Und am Preisrichterstuhl Christi gibt es entweder Lohn oder es gibt Schaden. Und das sehen wir auch hier. Hier heißt es von Männern, von den Vornehmen, die waren nicht bereit, ihren Nacken zum Dienst für den Herrn zu beugen. Das heißt, hier wird ein Makel aufgeführt und genauso wie das Lob derer, die treu gearbeitet haben, durch Jahrhunderte sich hindurchzieht, denkt jeder an diese Männer. Die sind zum Schaden gekommen, das ist ein Makel, der sich durchzieht. Und ich denke, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns auch prüfen, ganz praktisch, wie sieht mein Leben aus im Lichte des Preisrichterstuhls Christi? Lohn oder Schande, Verlust? Bleibt das Werk bestehen oder verbrennt es? Und dann noch ein wunderbarer Vers in 1. Korinther 15, Vers 58. Da ist die Rede davon, wir sollen überströmend sein in dem Werk des Herrn. Also nicht so ein kleines bisschen, mal vielleicht hier und da etwas, ein Tröpfchen, sondern überströmen. Und was nennt Paulus als Grund? Weil eure Mühe nicht vergeblich ist. Und wenn auch vieles hier auf dieser Erde scheint vergeblich, Menschen, um die wir gerungen haben, um die wir gekämpft haben, denen wir gedient haben, plötzlich ganz andere Wege gehen, die uns wehtun, die uns schmerzen, sich von uns abwenden, aus Freundschaft, Feindschaft wird und so weiter und so fort. Wir dürfen uns immer mit einigem ermutigen, unsere Mühe wird nicht vergeblich sein. Und weil das so ist, deswegen kann ich überfließend sein für Gott. Noch ein Zitat, das ich bei Warren Wiersbe gefunden habe. Er schreibt in seinem Kommentar Folgendes zum Thema Dienst. Sehr viele Menschen haben eine falsche Vorstellung hinsichtlich der Gemeinde. Ihrer Meinung nach ist die Gemeinde ein Ort, wo man ruhen kann. Wer sich auf einem angenehm gepolsterten Stuhl setzt, für karitative Zwecke spendet, dem Pastor zuhört und einen Teil dazu beisteuert, dass die Gemeinde nicht in große finanzielle Schwierigkeiten kommt, hat ihrer Ansicht nach alles Notwendige getan. Der Gedanke, dass es Arbeit für sie gibt, kommt ihnen nicht in den Sinn. Und dann der letzte Grundsatz. Alle werden benötigt für das Werk des Herrn. Überlegt mal, nur einer von den Leuten hätte gesagt, ich arbeite da nicht mit. Dann wäre ein Loch, eine Lücke in dieser Mauer entstanden. Und das ist genau das, was Paulus in Römer 12, in 1. Korinther 12, als eine Auswirkung des Evangeliums und der Gnade Gottes aufzeigt. Es gibt einen Leib. Er vergleicht es, wenn es um Dienst geht, ja immer mit menschlichen Körper. Es gibt einen Leib. Dieser Leib hat verschiedene Glieder, so wie wir Arme, Beine, Augen, Ohren haben. Und jeder dieser Glieder hat unterschiedliche Funktionen und Aufgaben. Und jetzt gibt es, oder ist interessant, ganz kurz, in 1. Korinther 12, Vers 15 bis 20 geht Paulus gegen den Minderwertigkeitskomplex vor. Es gibt immer Geschwister, die schauen auf andere und sagen, weil ich das nicht kann oder das nicht habe, was der hat, deswegen kann ich gar nichts machen. Und das verurteilt Paulus. Weil er sagt, überlegt mal, wenn euer ganzer Körper nur aus Auge bestehen würde, hier würde, was weiß ich, die Melea reinkommen, 60 Kilo nur Auge. Das wäre ein Monster. Und dann in Vers 21 bis 25 gibt es die anderen, die haben den sogenannten Überlegenheitskomplex. Die sagen, weil die Leute nicht meine Gabe haben, brauche ich sie nicht. Und das ist letztendlich Hochmut und genauso zu verurteilen. Auch hierzu ein Zitat von Dennett. Die Wichtigkeit dessen, dass wir den Platz füllen, der uns zugewiesen ist und die besondere Gabe oder Körperfunktion ausführen, die uns geschenkt worden ist, kann nicht zu sehr betont werden. Jeder Christ hat seinen eigenen Platz, den niemand anders füllen kann und seine eigene Aufgabe, die niemand anders übernehmen kann. Gesundheit und das Wohlergehen der Versammlung hängen von der Erkenntnis und der Umsetzung dieser Wahrheit ab. Und wir finden das genau dargestellt auch in Epheserbrief Kapitel 4 ab Vers 11. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus Kolosser 4, Vers 17, der uns auf der einen Seite ermutigen, auf der anderen Seite herausfordern soll. Kolosser Kapitel 4, Vers 17. Da heißt es ganz am Schluss des Kolosserbriefes und sagt: Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Und jetzt müsst ihr euch in die Situation von diesem Archippus hineinversetzen. Damals wurden die Briefe ja öffentlich in der Gemeinde vorgelesen. Und angenommen, Paulus wäre in der Gemeinde in Adelborg, der Brief, den er geschrieben hat, würde vorgelesen werden. Wir sitzen alle zusammen, erfreuen uns an diesen wunderbaren Wahrheiten. Christus das Haupt, die Gemeinde sein Leib, seine Versammlung. Und dann am Schluss, öffentlich vor allen, kommt zum Beispiel: Timo, denke an deinen Dienst und dass du ihn erfüllst. Wir können uns richtig vorstellen, wie dieser Archippus zusammengezuckt sein muss. Vor allen anderen, öffentlich in der Versammlung, wird das vorgelesen: Sieh auf deinen Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Du hast einen Dienst empfangen. Jetzt geb dich hin. Erfülle deinen Dienst, erfülle deine Aufgabe. Und das ruft der Heilige Geist und auch das Wort Gottes heute Morgen jedem von uns zu. Und ganz besonders auch, wenn wir Nehemia Kapitel 3 lesen. Ihr habt einen Dienst. Die Gnade Gottes hat euch zu Dienern für Gott gemacht. Und die Gnade befähigt euch, Gott zu dienen. Ihr habt einen Dienst. Jetzt ist es deine und meine Verantwortung, dass wir diesen Dienst durch Gottes Kraft zur Ehre Gottes ausführen und ausfüllen. Und möge der Herr uns dazu wirklich Gnade schenken. Amen.